Guten Morgen und herzlich willkommen zum Gottesdienst. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber als ich heute Morgen aufgestanden bin, habe ich mich wieder gefreut über das wunderbare Wetter und dass es so schön warm geworden ist. Das finde ich richtig toll. Und ja, trotz aller Wärme war es nötig, dass ich noch ein Heißgetränk zu mir nehme, nämlich Kaffee. Das muss morgens sein. Und ich bin dann in die Küche getapert und auf dem Weg so zur Kaffeemaschine. Und immer wenn ich das tue, dann begegnet mir morgens unsere Katze. Das ist Mrs. Cat. Und genau so guckt sie mich morgens immer an, denn sie weiß, wenn sie mich trifft, das bedeutet, es gibt gutes Futter. Und das bekommt sie dann natürlich auch. Und darüber freut sie sich. Und ich möchte jeden Einzelnen von euch wissen lassen, dass Gott sich freut, dass du, dass sie da sind. Und wir feiern diesen Gottesdienst jetzt gemeinsam und freuen uns über diesen großartigen Gott. Gott ist immer vorbereitet, uns hier zu begegnen. Und er hat Menschen vorbereitet für diesen Gottesdienst. Und ich lade euch ein, eurer Freude Ausdruck zu geben mit dem ersten Lied. Dieses Lied heißt »Kommt in sein Tor, steht frisch auf«. Ein lieber Hauskreisbruder sagt immer, dann singt sich's besser. Kommt einfach an, kommt mit. Ja, es sind Lieder, es sind Verse aus der Bibel, die Rolf in der Predigt erklärt, die wir aber auch noch mal einzeln genießen dürfen während der Anbetungszeit, das schon mal so als kleiner Vorgeschmack, die uns in die Nähe zu Gott holen. Und ein Weg, in seine Nähe zu kommen, ist immer und immer wieder das Gebet. Und ich bin dankbar, dass wir einen Gott haben, der so gnädig ist, dass wir einfach mit ihm reden können, mit ihm sprechen können. Da ist gar nicht viel für nötig, außer einen Moment zur Ruhe und zur Stille zu kommen. Und wir drücken mit unserer Haltung aus, dass wir Gott allein die Ehre geben wollen. Und dafür stehen wir gerne nochmal auf. Ja, Vater, ich danke dir, dass wir heute Morgen hier in aller Freiheit Gottesdienst feiern dürfen. Du kennst jeden Einzelnen von uns und jede Einzelne. Du weißt, was wir mit herbringen und du weißt, was wir schon zurückgelassen haben. Du kennst unsere ganze Geschichte. Du weißt, wie wir Dinge hören, wie wir Dinge wahrnehmen. Du weißt, was uns anspricht und was uns abschweifen lässt. Herr, wir alle sind hier mit dem Wunsch, satt zu werden. Und du willst so gerne geben. Wir wollen in deine Nähe kommen, Herr. Wir wollen dir begegnen. Aber wir sind dabei völlig auf dich angewiesen. Wir allein vermögen das nicht. Aber wir können uns darauf verlassen, dass deine Gnade und deine Liebe so groß ist, dass du dir nichts mehr wünschst, als dass wir zu dir kommen. Herr, dafür bin ich dir unendlich dankbar. Öffne jetzt jedes Ohr, jedes Auge, jedes Herz. Schaff Platz darin, dass du groß wirst in uns, dass du Raum und Wohnung nimmst, so wie du es uns zugesagt hast, Herr. Dafür bin ich dir dankbar. Segne du uns in diesem Gottesdienst. Amen. Ja, und ich bitte jetzt den Martin Hövelmann zu mir nach vorne und auch die Sydney Schmalz und natürlich den Rolf Zyrus, unseren Pastor. So in bunter Reihe stehen. Dann, wenn wir eine bunte Reihe sind, dann ist das junge Mädchen, junge Mädchen. Naja, hat nicht geklappt. Macht nichts. Wollten euch gerne ein bisschen umrahmen.
Okay. Ja, guten Morgen, schön, dass ihr hier seid, Sydney und Martin. Wir haben mit euch beiden im Vorfeld Gespräche geführt. Ihr beiden möchtet gerne in unsere Gemeinde aufgenommen werden, möchtet das nachvollziehen, was sich bei euch entwickelt hat auch, dass ihr nämlich Teil unserer Gemeinde seid. Und heute ist der Tag, wo wir euch vorstellen, wo euch alle sehen können und hinterher vielleicht auch der eine oder die andere anspricht. Und Sydney, vielleicht magst du gerade einen Satz sagen, wie ist das eigentlich gekommen, dass du hier zur FEG gefunden hast?
Ja, ich bin Sydney. ja, ich gehe jetzt seit 6 Jahren in die Gemeinde. Und ja, ich bin mit Sarah Vogt, einige kennen die bestimmt von euch, auf eine Schule gegangen, in eine Klasse. Und die hat mich dann irgendwann mit hier hingeschleppt und hat gesagt, oh ja, komm mal mit zum Teamkreis, der ist ganz, ganz toll. Und ja, so kam das dann. Und jetzt, genau, gehe ich seit 6 Jahren hier hin, seit 3 Jahren in Crossover und genau.
Und, ach, das kannst du behalten, ich spreche ja hierüber. Sydney, wie ist das für dich gekommen, dass Jesus in deinem Leben eine Rolle gespielt hat? Dass du gesagt hast, Jesus ist eine Grundlage, auf der ich mein Leben bauen kann. Was war da der Auslöser oder der Weg?
Ja, also ich bin christlich aufgewachsen. Dann sind wir, als ich ungefähr 19 war, in eine Gemeinde gegangen in Hörde. Und da habe ich dann immer weiter so zu Jesus und Gott gefunden und habe mich dann auch irgendwann entschieden, mit 14 mich taufen zu lassen. Und da war dann nochmal so der endgültige Entschluss, wirklich so Jesus mein Leben zu geben.
Super, vielen Dank. Ich freue mich, dass du einfach jetzt diesen Schritt gehst und einfach auch das nochmal so öffentlich machst, dass du so einen Weg gegangen bist und jetzt dazugehörst. Martin, bei dir ist das ja eine unglaublich lange Geschichte. Der Martin ist nicht erst seit gestern hier. Vielleicht sagst du mal selber was dazu, wie das jetzt kommt, dass du zur Gemeinde gekommen bist und dass du heute hier stehst.
Ja, also in die Gemeinde komme ich ja schon, naja, das darf ich gar nicht sagen, relativ lange. Mit Jesus bin ich auch schon sehr lange unterwegs, halt auch aufgewachsen im christlichen Elternhaus und mich dann schon früh für Jesus entschieden, aber naja, wie das halt so ist im Leben, gut Ding will weiterhaben und ich musste erst letztes Jahr Ende September nach Tirol fahren, um Gottes Stimme zu hören, dass er mir sagt, jetzt mach das endlich, ja, wo ich dann auch Ruhe und Zeit hatte, auch Gott ganz neu zu erfahren und naja, jetzt stehe ich hier und möchte auch der Gemeinde dienen und mich einbringen.
Ja, vielen Dank, Martin. Wie ich schon sagte, beide werden nach dem Gottesdienst nicht sofort weglaufen, sondern ein Stück ansprechbar sein. Und wenn ihr mögt, nehmt einfach Kontakt mit Sydney, mit Martin auf, redet mit ihnen. Das ist eine super Chance. Und dann werden wir euch beide in der Abendmahlsfeier am Karfreitag in unsere Gemeinde aufnehmen. Ja.
Okay, ja. Prüf. Nimm das ruhig wieder mit. Ja, in Vorbereitung auf diesen Gottesdienst war es so, dass der Rolf mir erstmal den Predigtext geschickt hat. Und dann habe ich gesagt, Rolf, müssen wir uns aber wirklich treffen. Also so können wir das mal eben nicht abhandeln. Da müssen wir ein bisschen mehr tun. Und dann kam das Thema bei mir an und dann dachte ich, yo, da ist was vor dir. Und dann habe ich mich aber entspannt zurückgelegt, weil ich bin jemand, der ja wirklich auch gerne selber isst und dachte so, Hunger ist was Gutes. Und dann saßen wir, wie das öfter bei uns zu Hause der Fall ist, mit mehreren Leuten am Tisch. Mein Schwiegervater war auch dabei. Wir hatten also einen Querschnitt von 15 bis 81. Und dann habe ich gesagt, Leute, wir wissen alle, wir brauchen Nahrung. Und wir wissen alle, wenn ich Hunger habe, dann muss ich ja dringend was zu essen kriegen. Und worauf habt ihr denn manchmal so richtig Hunger? Und jetzt guckt doch mal, die kleine Befragung in unserer Familie ist sicher nicht ganz repräsentativ, aber wenn ihr Hunger habt und ihr seht jetzt das hier. Ja? Das ist ein gutes Brot und ich habe euch jetzt gesagt von 81 bis 15, ihr könnt das vielleicht kurz zuordnen, wer das wohl so eingebracht hat. Und dann ging das ja auch weiter bei uns. Da kam, ne? Jetzt wisst ihr, 81, 15. Ja, ich finde die auch ganz verlockend. Sehen einfach so schön bunt aus, ne? Geben schon leicht einen Vorgeschmack auf Ostern. Ja, Thomas darf's gerne. Ja, sind männliche und weibliche Wesen in der Familie. Und Teenager auch. Manchmal sind die abends um 11 plötzlich aus dem Haus. Und dann denkst du dir, wo sind die alle wieder hin? Und dann jagen die das Ding. Ja, und dann waren wir so mit unserer Umfrage fertig. Und dann dachte ich so, na, das kann auf gar keinen Fall so stehen bleiben. Denn wir haben ja auch nicht in unserer Familie, das kam irgendwie nicht vor, aber in unserer Gemeinde, wir wären mit Sicherheit Veganer, Fruktarier, also ich bin voll im Thema und da habe ich euch das Bild noch mitgebracht. Wir essen das alle auch, wir sagen das nur nicht zuerst, wenn man gefragt wird, worauf hast du mal wirklich Hunger? Aber ich möchte, dass ihr das wisst, dass wir das alle auch essen. Ja, und ich hoffe, ich habe euch ein bisschen hinführen können zu dem Thema Hunger und satt werden wollen. Und die Band habe ich gebeten, das nächste Lied mit uns gemeinsam zu singen, um von diesem amüsanten, fröhlichen Einstieg uns jetzt hinzuführen zur Predigt und einzulassen darauf, dass Rolf uns das Wort von Gott erklären möchte und dass das uns wirklich auch erreicht. Lasst euch einladen. Das Lied heißt All Who Are Thirsty.
Stream of life, let the pain and the sorrow be washed away in the wave of His mercy. As deep cries out to deep, we sing, Come, Lord Jesus, come. Come, Lord Jesus, come. All who are thirsty, all who are weak, come to the fountain, dip your your heart in this stream of life. Let the pain and the sorrow be washed away in the waves of His mercy. His deep cries out to thee, we sing, come, Lord Jesus, come. 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 Holy Spirit, 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 come. Holy Spirit. Spirit come, Holy Spirit come. As deep cries out to thee, as deep cries out to deep, come Lord Jesus, come.
Ist euch das auch so wie mir ergangen? Das Wasser lief im Munde zusammen bei den Wildern. Gutes Essen macht Appetit. Ich habe auch etwas Leckeres mitgebracht. Vielleicht ist das ja nicht jedermanns Geschmack. Eine Tafel Schokolade, eine Beeren-Nuss-Mischung. Ja, und leckere Bio-Orangen und einige herzhafte Äpfel. Und naja, vielleicht ist das alles, trifft das nicht deinen Geschmack. Also bei unseren Kindern zieht dann immer Haribo Tropifrutti. Ja, also alles Dinge, die der eine oder andere vielleicht gerne essen mag. Möchte jemand mal diese Schokolade kosten? Ich habe die hier abzugeben. Wer ist hier? Ja, da, bitteschön. Eine kleine, bitte teilen auch mit anderen. Wer möchte diese Beeren-Nuss-Mischung mal kosten? Ja, bitteschön. Und wer möchte Tropifrutti mal? Ja. Bitteschön, Sydney. Bitte immer auch teilen mit anderen, ein bisschen abgeben. So, ja, was ist eigentlich Appetit? Wikipedia sagt, das lustvoll geprägte Verlangen, etwas Bestimmtes zu essen. Also Appetit ist mehr als ein allgemeiner Hunger, irgendetwas zu essen. Geruch, Geschmack, Konsistenz der Speisen spielen da eine wichtige Rolle bei. Appetit hat auch etwas mit Erfahrung zu tun. Was uns einmal gut geschmeckt hat, das wollen wir wieder essen. Das Restaurant, in dem es einmal so lecker geschmeckt hat, da gehen wir wieder hin. Und umgekehrt, wenn uns vor einer Speise ekelt, dann essen wir nichts, auch selbst wenn wir Hunger haben. Jesus hat gesagt, und das war der letzte Predigttext von mir, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, er lebt von jedem Wort, das Gott spricht. Der Gedanke dabei war, weil Gott durch die Bibel redet, darum ist die Bibel wie Brot ein Lebensmittel, ein Mittel zum Leben, ein Grundnahrungsmittel. Und dann brauchen wir auch die Bibel mitten in unserem Leben. Haben wir Appetit auf die Bibel? Haben wir Hunger auf die Bibel? Nur dann werden wir Gottes Wort im Alltag aufnehmen. Und damit ist gemeint, so wie wir Hunger auf eine Schokolade haben oder Hunger auf ein herzhaftes Steak oder Currywurst mit Pommes oder auf ein würziges Currygericht, was auch immer. Und dann gehen wir los und dann holen wir uns das oder dann kochen wir uns das und essen. Genauso sagen wir, ich will jetzt etwas aus der Bibel lesen. Ich will hören, was Gott zu mir sagt. Und dann tun wir das auch. Dann lesen wir in der Bibel, dann hören wir eine Predigt, die uns Gottes Wort auslegt. Dann lesen wir in einem Buch, was uns Gottes Wort nahe bringt. Wir haben ein Verlangen, ein Bedürfnis, danach Gott reden zu hören. Und dieses Bedürfnis stillen wir dann auch. Psalm 119, Vers 103 wird das so gesagt: Welch eine Köstlichkeit sind deine Worte. Sie sind noch süßer als der beste Honig. Ja. Was aber ist, wenn der Hunger auf Gottes Wort nicht mehr da ist? Für viele von uns sieht die Realität ja anders aus. Bibellesen ist wirklich kein Selbstläufer. Wir gehen durch Phasen, da ist das richtig trocken. Da haben wir überhaupt keine Lust, Bibel zu lesen. Der Funke springt nicht über. Wir haben keine Begegnung mit Gott beim Bibellesen. Wir ziehen auch keinen geistlichen Gewinn aus dem Bibeltext. Vielleicht quälen wir uns sogar durch die Bibel. Manchmal weckt das Bibellesen auch Zweifel anstatt Glauben. Wir sagen, wie kann das denn sein, was ich hier lese? Wie kann Gott denn so etwas tun, sagen oder zulassen? Und da ist dann auf der einen Seite unser hoher Anspruch, die Bibel, das ist Gottes Reden und das ist wie Brot, von dem wir leben. Und auf der anderen Seite bleibt die Wirklichkeit weit dahinter zurück. Und das führt zu einem schlechten Gewissen. Und ein schlechtes Gewissen motiviert uns nicht zum Bibellesen, sondern hält uns davon ab. Was also tun wir, wenn der Hunger auf Gottes Wort nicht so da ist? Arrangieren wir uns damit? Lassen wir das mit dem Bibellesen? Sagen wir, es gibt ja auch andere Dinge, die ich lesen kann? Und in diesem Zusammenhang, in dem Nachdenken darüber, bin ich auf den Predigttext heute gestoßen, aus dem Propheten Jesaja. Und ich lese uns mal den zentralen Vers vor. Das ist der Vers 3, Jesaja 1, Vers 3. Da heißt es, jedes Rind oder jeder Ochse, können wir auch übersetzen, kennt seinen Besitzer und jeder Esel die Futterkrippe seines Herrn. Israel aber will nicht begreifen, wem es gehört. Mein Volk nimmt keine Vernunft an. Das ist ja auf den ersten Blick ein ganz ähnlicher Sachverhalt. Es gibt Essen, Rind bzw. Ochse und Esel wissen, wo ihre Futterkrippe steht, wie die Katze, die uns Silke vorgeführt hat. Ochs und Esel und auch Katze wissen, auf wen sie sich verlassen können. Ihr Herr oder ihr Frauchen sorgt gut für sie und dann kommen sie gerne zum Fressen, zur Futterkrippe. Und jetzt überträgt der Prophet Jesaja diesen Sachverhalt und er sagt, Israel, das Volk,
mit dem Gott einen Bund geschlossen hat, das kommt nicht zu Gott, um seinen Hunger zu stillen. Das lässt sich nicht von Gott versorgen. Das hört nicht auf die Worte, die Leben bringen, die eigentlich Lebensmittel für sie sein sollten. Was will der Prophet damit sagen? Nun, auch in der damaligen Zeit sagte man weder dem Ochsen noch dem Esel besondere Intelligenz nach. Und doch, diese Tiere wissen, wer für sie sorgt und wem sie vertrauen können. Israel könnte das doch eigentlich viel besser, oder? Aber nein, Israel weiß nicht so viel wie ein sturer Hornochse und wie ein dummer Esel. Das, macht der Prophet deutlich, ist gegen alle Natur, ist gegen den gesunden Menschenverstand. Das ist gar nicht so lustig, was der Prophet hier sagt. Das ist massive Kritik, die er äußert an seinen Landsleuten. Er kritisiert sie dafür, dass ihnen der Hunger auf Gott und auf Gottes Reden abhanden gekommen ist. Ist das denn berechtigt? Ist das denn wirklich so schlimm? Und jetzt hilft es uns, wenn wir diesen einen Satz in seinem Textzusammenhang genauer anschauen. Und ich lese uns jetzt nochmal die Verse 2 bis 4. Das fängt so an. Hört zu, Himmel und Erde. Hört, was der Herr sagt. Ich habe Kinder aufgezogen. Und jetzt, wo sie groß geworden sind, sagen sie sich von mir los. Jedes Rind kennt seinen Besitzer und jeder Esel die Futterkrippe seines Herrn. Israel aber will nicht begreifen, wem es gehört. Mein Volk nimmt keine Vernunft an. Weh euch, ihr verbrecherisches und schuldbeladenes Volk. Ihr seid eine üble Sippschaft. Ganz aus der Art geschlagen. Ihr habt den Herrn verlassen, den heiligen Gott Israels verworfen, ihm den Rücken gekehrt. Was ist hier los? Gott hält eine Art Monolog. Gott erhebt Anklage gegen sein Volk Israel. Und Himmel und Erde sind als Zeugen aufgerufen zuzuhören. Also man kann sich das so vorstellen als eine Art Gerichtsverhandlung. Und was ist der Verhandlungsgegenstand? Was ist Gottes Beschwerde? Es geht darum, dass eine absonderliche, unfassbare Situation eingetreten ist. Und dabei spricht Gott sehr persönlich. Ich, so sagt er durch den Propheten, habe Kinder aufgezogen. Und jetzt, wo sie groß geworden sind, sagen sie sich von mir los. Wenn man sich ein bisschen mit der Bibel beschäftigt, dann wird deutlich, hier steht im Hintergrund der Bund, den Gott mit Israel geschlossen hatte. Das verrät Jesajas Sprache hier, die an das fünfte Buch Mose, Kapitel 32, 1 und andere Stellen erinnert. Und dort geht es nämlich auch um einen Bund, der zwischen Gott und Menschen geschlossen wird. Himmel und Erde sind Zeugen dafür. Und dieser Bund, der enthält Fluch und Segen. Und jetzt, das wird dann auf diesem Hintergrund deutlich, ist für Jesaja, in den Worten des Jesaja, der Fall eingetreten, der Bund wurde gebrochen und der Fluch Gottes fällt auf sein Volk. Dabei ist ganz wichtig, der Bund ist für Jesaja hier und überhaupt in seinem Buch nicht zuerst eine gesetzliche Vereinbarung, eine Sammlung von verbindlichen Regeln, sondern Jesaja spricht von dem Bund wie von einem Lebensraum. Ein Rahmen, der Leben möglich macht und erhält. Und außerhalb dieses Rahmens, außerhalb des Bundes, nimmt Leben Schaden, wird beschädigt oder zerstört. Der Bund ist ein Raum, in dem Gott für seine Menschen sorgt. Er versorgt sie, weil er sie liebt, weil er den Menschen, weil er seinem Volk zugewandt ist. Und was passiert jetzt? Gottes Volk sagt sich von ihm los. Und was das konkret meint, das kann man schon im ersten Kapitel des Jesaja-Buches lesen. Die Menschen im Volk Israel begingen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, brachten Menschen ums Leben. Korruption herrschte, auch in der Justiz, das Recht des Stärkeren galt. Schwache und Arme wurden benachteiligt, ausgenutzt. Und neben dem Gott, der sie aus der Gefangenschaft, aus der Sklaverei in Ägypten befreit hatte, setzten sie andere Götter. Das stand dahinter, dass die Zeitgenossen Jesajas, das Volk Israel damals, keinen Hunger auf Gottes Wort mehr hatte. Und dieser Beziehungsbankrott zwischen den Menschen und Gott wurde damals und wird heute in der Bibel als Sünde bezeichnet. Und Sünde meint dann nicht zuerst, wie wir denken, ein Wort aus dem juristischen Bereich, wo man sagt, hast du was falsch gemacht, gibt es klare Anweisung, du hast falsch gehandelt, sondern Sünde meint in der Bibel immer etwas, das mit Beziehung zu tun hat. Wenn die Beziehung zu Gott kaputt geht, das ist Sünde. Und alles, was wir sagen, denken und tun, was dahin führt, dass unsere Beziehung zu Gott belastet ist, dass Gott uns fremd wird, das ist auch Sünde. Und all das, was du und ich, was wir nicht tun, von dem wir aber wissen, dass es richtig wäre, es zu tun, weil es von Gott her richtig ist, auch das ist Sünde. Und Jesaja sagt, Sünde ist gegen die Natur, ist gegen den gesunden Menschenverstand. Denn Gott ist ja für seine Menschen nicht irgendein ferner, unsichtbarer Gott, der irgendwelche Gebote erlassen hat. Jesaja spricht von der Beziehung zwischen Gott und seinen Menschen nicht mit Worten der Bundessprache. Er sagt nicht, ihr seid das Bundesvolk. Und ihr habt euren Bundesgott erzürnt. Sondern er spricht von dieser Beziehung zwischen seinen Menschen und dem Menschen und Gott mit Begriffen aus der Familie, von Kindern und Eltern. Und diese Art von Beziehung geht viel tiefer, viel näher als irgendeine Vereinbarung mit irgendeinem unsichtbaren Gott. Gott, so heißt das hier, ist unser Vater. Und wir haben uns von ihm abgewandt, gegen ihn rebelliert. Gegen einen Gott, der uns gefördert, erzogen hat, aufgezogen und versorgt hat. Das ist das Krasse in diesem Bibeltext. Und mit diesen eindringlichen Worten rüttelte der Prophet Jesaja seine Landsleute auf. Und ich behaupte, genau das ist auch heute das Problem, was hinter einem mangelnden Hunger auf Bibellesen steckt. Sünde. Unsere Beziehung zu Gott krankt. Ein fehlender Hunger aufs Bibellesen geht immer einher mit einem mangelnden Hunger nach Gott selbst. Nicht das fehlende Bibellesen ist das Problem, sondern die gestörte Beziehung zu Gott. Jetzt sagst du vielleicht, Moment mal, in die Kiste will ich nicht rein. Ich habe doch nichts Schlimmes angestellt. Aber lass uns mal nachdenken. Das Neue Testament sagt uns sehr deutlich, dass Sünde eine Realität in unserem Leben ist und bleibt. Auch als Christen haben wir immer wieder mit Sünde zu tun, mit gestörter Beziehung zu Gott zu tun. Wäre es anders, dann bräuchten wir Jesus nicht mehr. Dann bräuchten wir Jesus so als Anschub und dann haben wir einmal Vergebung der Sünden und danach leben wir anders und dann danken wir Jesus, dass er uns so einen Anschub gegeben hat. 1. Johannes 1, Vers 10 heißt es, wenn wir behaupten, seit wir Christen sind, haben wir nie mehr Unrecht getan, machen wir Gott zum Lügner und sein Wort lebt nicht mehr in uns. Und weil das so ist, deswegen werden wir auch immer wieder Probleme damit haben, Bibel zu lesen. Deswegen ist der Hunger auf die Bibel, auf Gottes Wort, keine Selbstverständlichkeit. Und das ist jetzt eine logische Folge, deswegen können wir uns auch einen fehlenden Hunger auf Gottes Wort nicht wegtrainieren, wie so ein Speckbauch. Da kann man sagen, ran, Sit-ups und was weiß ich nicht alles und dann irgendwann ist das weg. Fehlender Hunger auf Gottes Wort ist keine Frage der Disziplin, ist keine Frage der Methode. Da gibt es ja unterschiedlichste Bibellesemethoden, die Fünf-Finger-Bibellesemethode, die Eva-Bibellesemethode, entdecken, verstehen, anwenden, was weiß ich nicht alles. Hunger auf Gott kriegen wir auch nicht durch einen Bibelleseplan. Aber wie geht es dann? Bibellesen macht erst dann wieder Freude, wir haben erst dann wieder Hunger auf Gottes Wort, wenn unsere Beziehung zu Gott stimmt. Wir finden den Zugang zur Bibel, zum Bibellesen nur über Jesus. Jesus ist gekommen, um unsere Beziehung, um deine Beziehung zu Gott, um meine Beziehung zu Gott wieder heil zu machen. Dafür kam Jesus auf die Erde, dafür nahm er Spott und Ablehnung auf sich, dafür litt er. Und dafür starb er am Kreuz und trug dort für uns an unserer Stelle unsere Schuld. Und dafür wurde Jesus vom Tod auferweckt und dafür schickte Jesus uns den Heiligen Geist, damit wir zu Gott finden können, damit wir Frieden mit Gott haben und darum auch einen tiefen Frieden in uns selbst. Und das alles nicht nur einmal. Wenn du zum ersten Mal den Sinn der guten Nachricht von Jesus verstehst, wie wir sagen, wenn du dich bekehrst, sondern immer wieder neu, jeden Tag. Denn, ich sagte es schon, die Sünde bleibt Realität in unserem Leben. Und das ist oft sehr subtil. Wir wenden uns von Gott ab, wenn wir an die Stelle zum Beispiel einer lebendigen Beziehung mit ihm unsere christliche Aktivität setzen. Oder wenn wir statt auf ihn hören, unsere eigenen Gebote befolgen. Das ist ein ganz eigenes Thema. Jesus hat das den Gesetzeslehrern und Pharisäern vorgeworfen. Er sagte, ihr nehmt das ganz genau. Ihr gebt Gott sogar den Zehnten von den Kräutern, von Gewürzen wie Minze, Dill und Kümmel. Aber, sagt Jesus, um das Wichtigste an Gottes Gesetz, um Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue, darum kümmert ihr euch nicht. Und an einer anderen Stelle sagt ihr, ne, ihr gebt alles ganz genau, die Zehnten, ihr haltet diese Vorschriften ein, aber um eure eigenen Eltern kümmert ihr euch nicht. Und ihr solltet sie doch lieben und achten. Da wird also schon deutlich, was damals für die Pharisäer galt, das kann auch ganz schnell heute unser Thema werden. Also, unser Hunger auf das Bibellesen hängt unmittelbar von unserer Gottesbeziehung ab und die wird uns geschenkt. Friede mit Gott, Harmonie ist Gnade, ist das Ergebnis, dass Jesus etwas für uns tut, dass er uns rettet von unserer Schuld, von unserer Sünde. Und deswegen ist der Hunger auf das Bibellesen eine Gabe Gottes, die damit einhergeht, dass Jesus uns rettet. Ein Zeichen des Heils, könnte man auch sagen, ein Zeichen, dass unsere Beziehung zu Gott heil geworden ist. Jetzt muss es aber noch mal praktisch werden. Den Hunger auf Gottes Wort, den können wir nicht machen. Aber wie ein Gärtner können wir Rahmenbedingungen schaffen. Ein Gärtner gießt eine Pflanze, er düngt sie, er gräbt den Boden um, er sorgt für Licht, dass die Pflanze wächst, dass da Leben ist, was wächst, das kann er nicht schaffen. Aber er kann die Rahmenbedingungen schaffen. Wie können wir, wie kannst du Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass die Bibel tatsächlich für dich eine Quelle wird, wo du dich satt trinkst, wo du eine Grundlage für deinen Glauben findest und in deinem Glauben inspiriert und gestärkt wirst? Und hier ein paar Gedanken noch. Der erste Gedanke ist, ich umschreibe das mit dem Wort Kernverse. Kernverse festhalten. Ich habe gesagt, entscheidend ist für den Hunger, dass wir einen Zugang zu Gott wiederfinden. Zum Frieden mit Gott. Und der steht nur auf Jesus, auf dem, was Jesus für uns getan hat. Wie finden wir denn diesen Zugang? Doch nur durch die Bibel. Doch nur, dass wir in das Bibel lesen oder dass uns jemand das durch die Predigt zuspricht, Jesus ist Gottes Liebe für dich. Jesus ist für dich gestorben. Nimm das an, vertraue ihm und du findest Frieden mit Gott. Finden wir diesen Glauben durch die ganze Bibel? Nein. In der Regel sind es oft einzelne Kernsätze. Du musst nicht zum Beispiel das dritte Buch Mose durchgelesen und verstanden haben, um zum Glauben an Jesus zu kommen. Für Martin Luther war so ein Kernvers, der für ihn das aufschloss, Römer 1, Vers 17. In der guten Nachricht steht dort, macht Gott seine Gerechtigkeit offenbar, seine rettende Treue, die selbst für das aufkommt, was er vom Menschen fordert. Nur auf den vertrauenden Glauben kommt es an, alle sind zu solchem Glauben aufgerufen. So steht es ja in den Heiligen Schriften, wer durch Glauben vor Gott als gerecht gilt, wird leben. Das war für Martin Luther das Aha-Erlebnis. Das öffnete ihm die Tür zum Glauben. Es gibt andererseits auch schwer verständliche Bibelstellen, auf die wir dann keinen oder wenig Appetit haben. Das ist nicht schlimm, das gehört dazu. Es sind wenige Stellen, die uns das Evangelium von Jesus vermittelt haben. Und diese werden dann für uns wie Säulen, auf denen unser Glaube ruht und sein Fundament hat. Und von diesen Pfeilern, sag ich mal, die eingeschlagen sind von Gottes Wort, von diesen Pfeilern her können wir dann die anderen Bibelstellen verstehen und manchmal vielleicht noch nicht verstehen. Das ist okay. Und das ist so, weil die Trennung zwischen uns und Gott erst beseitigt werden muss. Und das geschieht, wenn wir das Evangelium verstehen und diese Stellen, diese Worte, Passagen aus der Bibel, die müssen wir festhalten. An denen müssen wir uns halten, die müssen wir in uns tragen. Kennst du solche Stellen für dich? Ein guter Weg ist, sie auswendig zu lernen. Oder dass wir sie uns aufschreiben und hinhängen. Und wenn du dann an eine Bibelstelle stößt, wo du sagst, das kann doch nicht sein. Wie kann das denn sein, dass so etwas in der Bibel steht? So eine Stelle wie, alle Obrigkeit ist von Gott eingesetzt und wir müssen gehorchen. Jeder Regierung. Das kann doch nicht sein. Passieren so viele komische Sachen in der Welt. Auf so einer Stelle ruht nicht dein Glauben. Das ist wichtig, das darüber nachzudenken, das zu verstehen. Aber halte dich an den Pfeilern fest. Und dann kannst du mit den anderen Stellen umgehen und ein Verständnis entwickeln. Und das bringt uns übrigens auf das reformatorische Schriftprinzip, was wir auch schon besprochen haben. Christus ist die Mitte der Schrift. Und von Jesus her können wir den Rest verstehen. Wenn wir das umkehren, dann werden wir zweifeln und werden am Ende sagen, ich verstehe das alles nicht mehr, ich nehme Abstand. Das Zweite, was wir tun können als gute Gärtner, um einen Hunger auf das Wort Gottes zu wecken, ist die Bitte um Vergebung. Täglich immer neu Vergebung suchen und dabei müssen wir nicht ständig um uns selbst kreisen. David hat einmal so gebetet, Psalm 19, Vers 13, wer bemerkt seine eigenen Fehler? Sprich mich frei von der Schuld, die mir nicht bewusst ist. Vergebung ist und bleibt die Grundlage unseres Glaubens und unserer Verbindung mit Gott. Und deswegen steht ja auch die Bitte um Vergebung im Vaterunser. Wann hast du das letzte Mal Gott um Vergebung gebeten? Wann habe ich das getan? Und ich merke für mich, dass es Zeiten gibt, da ist das ganz weit weg. Wenn ich was Schlimmes gemacht habe, ja, aber ich brauche das täglich. Auch wenn ich nicht das Gefühl habe, ich habe einen großen Fehler getan. Weil mein Glaube beruht darauf. Unser Glaube steht auf Christus, der uns Vergebung schenkt. Das Dritte, was wir als gute Gärtner tun können, ist, dass wir Gott für sein Heil, für das, was er getan hat, um unsere Beziehung zu ihm heil zu machen, durch Jesus, dass wir ihm dafür danken und ihn anbeten. Dass wir staunen und darüber danken, dass Gott Mensch wurde und am Kreuz unsere Schuld getragen hat. Und dass dort die Liebe über das Böse gesiegt hat, dass Gott seine Macht verloren hat. Im Danken nehmen wir das Geschenk der Vergebung an, nehmen wir unsere Rettung an, nehmen wir an, dass Gott die Beziehung zwischen ihm und uns wieder heil macht. Und das weckt Hunger auf Gottes Reden, auf Gottes Wort. Und das Letzte, was wir tun können als gute Gärtner, gemeinsam mit anderen auf dem Weg sein. Glaube an Jesus ist keine Sache für Einzelgänger. Wir sind gemeinsam auf dem Weg. Gemeinsam Gott anbeten. Gemeinsam am Thema Vergebung dranbleiben. Gemeinsam diese Schlüsselworte aus der Bibel im Blick behalten. Gemeinsam Bibel lesen. Im Hauskreis, in kleinen Gruppen, im Gottesdienst. Willst du Teil einer kleinen Gruppe sein? Dann sprich zum Beispiel Markus Wachovius an. Der organisiert das, dass Menschen da hineinfinden können als Diakonatsleiter für Erwachsene. Und dort im Hauskreis, da haben dann auch die Methoden zum Bibellesen ihren Platz. In der kleinen Gruppe kann man das miteinander einüben. Fazit. Was tun, wenn der Hunger auf Gottes Wort nicht mehr da ist? Hunger auf Gottes Wort kannst du nicht machen. Dieser Hunger kommt aus einer heilen Beziehung zwischen dir und Gott. Und die wird dir geschenkt. Und die gilt es jeden Tag anzunehmen und daran festzuhalten, gemeinsam Gott anzubeten und dann in der Bibel zu lesen. Und zu merken, das spinnt den Faden der Beziehung, die ich zu Gott gefunden habe, weiter. Das vertieft meine Beziehung zu Gott. Amen.
Wir können uns jetzt gemeinsam dem dritten Punkt widmen, Gott anbeten und dadurch vielleicht auch wieder neue Hunger zu bekommen aufs Bibellesen. In dem ersten Lied gibt es eine Zeile, es ist nicht weit zu deinen Kammern, weil du dich von uns finden lässt. Bei dem Wort Kammern muss ich an Vorratskammern, an Kornkammern denken. Und ich denke, Gott hält wirklich was bereit für uns und lässt sich von uns finden. Lass uns gemeinsam ihn suchen jetzt in dieser Zeit, ihn anbeten und loben.
Auf hohen Bergen, man sagt, du thronst über Meer. Man sucht nach dir dort bei den Sternen, doch du wohnst nicht weit weg von hier. Wir ziehen zu dir auf vielen Straßen, aus Nord und Süd und Ost und West. Es ist nicht weit zu deinen Kammern, weil du dich von uns finden lässt. Näher zu dir, näher, mein Gott, zu dir. Von vorn und hinten fest umschlossen, du hast die Hand auf mich gelegt. Das Öl der Heilung ausgegossen und Ewigkeit ins Herz gesehen. Du hast die Augen eines Vaters, die Sehnsucht lässt mich nie mehr gehen. Wie könnte ich dann dir je lassen und deinen Weg nicht vor mir sehen? Näher zu dir, näher, mein Gott, zu dir. verlässt mich nicht. Darum such ich dich, auf dich warte ich. Ich fall auf deine Knie und gib mich dir ganz hin. Jesus, mein Herz schlägt für dich allein. Mein Herz ist zerbrochen, doch ich komme in dein Licht. Ich bin schwach und doch weiß ich, du wartest schon auf mich. Darum such ich dich, auf dich warte ich. Ich fall auf meine Knie und geb mich dir ganz hin. Jesus, mein Herz schlägt für dich allein. Ich fall auf meine Knie und geb mich dir ganz hin. Denn Jesus, mein Herz schlägt für dich allein. Und gib mich dir ganz hin, denn Jesus, mein Herz schlägt für dich allein.
Wo ich auch stehe, du warst schon da. Denke, du weißt es schon. Was ich auch fühle, du wirst verstehen. Und ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Und dass du mich beim Namen nennst und mir vergibst. Richtest mich wieder auf und du hebst mich zu dir hinauf. Ja, ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst.
Du kennst mein Herz, die Sehnsucht in mir. Als wahrer warst du hier, in allem uns gleich und doch ohne Schuld. Du bist barmherzig, voller Geduld.
Und ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem beim Namen nennst und mir vergibst. Herr, du richtest mich wieder auf und du hebst mich zu dir hinauf. Ja, ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Und ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Dass du mich beim Namen nennst und mir vergibst. Herr, du richtest mich wieder auf und du hebst mich zu dir hinauf.
lade euch jetzt ein Geschenk aufzupacken, anzunehmen, Zeit damit zu verbringen. Es werden Bibelverse in einem Körbchen durch die Reihen gehen. Einige haben so einen blassgrünen Hintergrund, bei manchen kann man hellrosa erahnen. Rosa ist Altes Testament, grün ist Neues Testament. Das sind Zusagen, das sind Kernverse, wie Rolf sie in der Predigt genannt hat. Der Johannes von Dewitz hat vor längerer Zeit eine Mail rumgeschickt mit allen Zusagen, die Gott uns macht. Aus diesen Zusagen habe ich welche für uns ausgewählt. Viele bedeuten mir was persönlich. Und du darfst dir jetzt einen Vers nehmen und ich schenke dir 5 Minuten, einfach Zeit, wo du diesen Vers nehmen kannst, ja, dich zu Gott ziehen lassen kannst. Und dann wird von vorne diese Zeit beendet, indem diese Verse nochmal vorgelesen werden. Dann kannst du sie nochmal hören. Ich wünsche dir jetzt Frieden für diese Zeit. Thank you.
Psalm 91, Vers 11. Denn er schickt seine Engel für dich aus, um dich zu beschützen, wohin du auch gehst. Jesaja 41, Vers 10. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Sei nicht ängstlich, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich. Ich helfe dir auch. Ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. 1. Korinther 10, Vers 13. Es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Gott aber ist treu. Der wird euch nicht über euer Vermögen versucht werden lassen, sondern wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausweg schaffen, dass ihr sie ertragen könnt. Und Jesaja 40, Vers 31. Die aber auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden.
Öffne du mir die Augen, öffne du mir das Herz, ich will dich sehen, ich will dich sehen. Öffne du mir die Augen, öffne du mir das Herz, ich will dich sehen. Ich will dich sehen. Öffne du mir die Augen, öffne du mir das Herz. Ich will dich sehen. Ich will dich sehen. Öffne du mir die Augen, öffne du mir das Herz. Ich will dich sehen, ich will dich sehen. Ich will dich sehen in deiner Kraft, leuchtend erhoben und herrlich. Gieß aus deiner Liebe und Macht, wir singen heilig, heilig, heilig. Ich will dich sehen, ich will dich sehen. Öffne du mir die Augen, öffne du mir das Herz. Ich will dich sehen, ich will dich sehen. Ich will dich sehen in deiner Kraft, leuchtend erhoben und herrlich. Gieß aus deiner Liebe und Macht, wir singen heilig, heilig, heilig. Ich will dich sehen in deiner Kraft, leuchtend erhoben und herrlich. Gieß aus deiner Liebe und Macht, wir singen heilig, heilig, heilig. Heilig, 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 ich will dich sehen. Heilig, 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 ich will dich sehen. Heilig, 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 ich will dich sehen. Heilig, 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 ich will dich sehen.
vertraue dir allein. Du siehst weiter her, siehst, was ich nicht sehe. Ich vertraue dir allein, nur dir allein. Ich geh deinen Weg, bleib, wo ich dich seh. Lauf dir hinterher, denn ich folge dir. Präge mich, mein Gott, lehr mich treu zu sein. Treu bis in den Tod, ich folge dir. Oh. Ja, ich folge dir. Oh. Du strahlst in die Welt, du erhältst mein Herz. Für dich lebe ich allein. Du vereinst in dir, was mein Herz begehrt. Bei dir find ich, was ich brauch. Bei dir allein. Ich geh deinen Weg, bleib, wo ich dich seh. Lauf dir hinterher, denn ich folge dir. Präge mich, mein Gott, lehr mich treu zu sein. Treu bis in den Tod, denn ich folge dir. Oh, ja, ich folge dir. Leben, bei dir ist meine Seele frei, bei dir ist Glück, das ewig währt. Ich geh deinen Weg, bleib, wo ich dich seh, lauf dir hinterher, ich folge dir. Präge mich, mein Gott, lehr mich treu zu sein, treu bis in den Tod. Ich folge dir, ich geh deinen Weg, bleib, wo ich dich seh, lauf dir hinterher. Ich folge dir, präge mich, mein Gott, lehr mich treu zu sein, treu bis in den Tod. Ich folge dir, ich folge dir, oh, ich folge dir. Ich folge dir.
Oh. Amen.
Er sortiert noch. Ja, danke schön, das war ganz wunderbar. Und jetzt rufen wir die Dagmar.
Ja, jetzt bitte ich mal, dass Karin Haddad und Stefan Rolfing nach vorne kommen. Lieber Stefan, du hast uns als Gemeindeleitung vor einiger Zeit eine Mail geschrieben, ist schon eine ganze Weile her, und da hast du uns angekündigt, dass du nach Manila fahren willst, auf die Philippinen. Du möchtest dort Anke und Michael Balessa, ihre Kinder, die Familie besuchen. Und Malessas, das ist ein Ehepaar, das dort in der Mission lebt und arbeitet. Und du hast gesagt, ich möchte mal dahin fahren, sehen, was die machen, die von unserer Gemeinde ermutigen. Du hast uns gefragt als Gemeindeleitung, ob wir mitkommen. Und du hast leider Körbe bekommen, Absagen, weil das aus unterschiedlichen Gründen einfach nicht möglich war. Aber wir haben gesagt, wir wollen trotzdem etwas mitgeben und haben hier so unsere gesammelten Werke. Jeder aus der Gemeindeleitung hat einen Brief geschrieben und es ist auch ein süßer Gruß dabei. Das wollen wir dir mitgeben. Wir wollen für dich beten. Aber vielleicht sagst du einfach uns nochmal, was hier ein Anliegen ist für diese Reise und was du dir wünschst auch, was da geschieht.
Ja, also mein Anliegen ist es, Malessas mal so in ganzer Länge kennenzulernen, dort vor Ort. Was bedeutet es, Missionar zu sein, das ganze Leben darauf auszurichten? Was machen die da überhaupt? Man verliert immer schnell den Überblick bei den ganzen Briefen, die sie schreiben. Ich will das mal so schön strukturiert hintereinander kriegen, weil die machen eine Menge, gerade die Anke auch. Und ja, ich will sie ein bisschen ermutigen und, naja, ganz ehrlich, ich will auch 2 Wochen Urlaub haben.
Ja, Für deine Reise hat Karin ein Bibelwort ausgesucht.
Also das kennen wir alle. Das kennen wir eigentlich alle auswendig, aber wenn man hier vorne steht, verhaspelt man sich so schnell. Und zwar haben wir dir ausgesucht, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Und ich denke, das hast du schon gemacht, dass du Gott diese Reise anbefohlen hast und die auch von Gott so ein bisschen auf dein Herz binden ließest. Und wir wollen gleich für dich beten und dich Gott anbefehlen und dich segnen. Und ja, ich möchte dir auch nochmal zusprechen, hoffe auf ihn. Also du hast dir was vorgenommen mit dieser Reise, verschiedene Sachen, von denen du etwas jetzt erzählt hast, da ist bestimmt noch was anderes. Und wir möchten dich darin bestätigen, dass du auf Gott hoffst und ihm diese Reise in die Hände legst und dass du diese Verheißung für dich in Anspruch nimmst, er wird's wohl machen. Und das wird er auch.
Ja, genau. Ja, dann beten wir jetzt für Stefan und ich bitte euch, soweit euch das möglich ist, aufzustehen. Vater im Himmel, wir danken dir für Stefan, dass du ihm das so aufs Herz gelegt hast, unsere ausgesandten Missionare, Missionarsfamilie in Philippinen, in Manila zu besuchen. Wir bitten dich um deinen Schutz und Segen für die Reise, um Bewahrung auf den Flügen, auf den Fahrten bis dorthin, um Bewahrung in den Begegnungen. Wir bitten dich aber auch um vertrauensvolle Gespräche, um einen guten Einblick und dass das wirklich geschieht, dass Stefan ein Ermutiger für Malessas sein kann. Segne du ihn bitte auf dieser Fahrt und wir bitten dich auch für seine Familie, die hier bleibt, dass du bei Claudia und den Kindern bist und dass du sie hier auch mit allem versorgst und beschützt und bewahrst. Amen.
Ja, Vater im Himmel, wir danken dir für Stefan und dass er ja, dieses Herz hat, sie zu ermutigen und ein Segen zu sein. Wir befehlen ihn dir an. Herr, das machen wir von ganzem Herzen. Wir danken dir, Herr, für alles, was in dieser Reise steckt. Du hast einen Plan mit Stefan, mit dieser Reise, Herr, mit dem, was sie auch für Malessas bedeutet. Und das wollen wir dir nochmal vorlegen. Und ich bitte dich, dass du Stefan in allem festmachst, was damit zu tun hat, Herr, dass du in ihm ein festes Herz wirkst, dass er auf dich hofft, auf dich guckt, Herr, und wir danken dir für die Verheißung, die du gegeben hast, dass du es wohl machen wirst, Herr, und das ist völlig egal, wie wir das sehen, es ist wichtig, wie du das siehst, und du hast versprochen, dass du es wohl machst, und Herr, wie immer dies aussehen wird, da ist Segen drin und wir danken dir dafür, dass du das schon von vornherein versprochen hast. Herr, und das wird auch was mit Stefan machen, mit seiner Familie und ich bitte dich, segne sie. Und wir bitten dich auch nochmal für Malessas, Herr, und das schicken wir so mit Stefan mit. Herr, segne sie und ermutige sie, Herr, und schenke du, dass das durch Stefans Anwesenheit, die Gemeinschaft mit ihm und das, was er auch von der Gemeinde mitbringt, Herr, dass das ein Segen für sie ist. Herr, für dein Reich. Vielen Dank. Amen.
Amen. Ja.
Bitte schön.
Okay. Ja. Karin? Die Kernverse. Heute Morgen, als wir uns zum Gemeindegebet zusammengesetzt haben, brachte sofort jemand das Thema Ostergarten ein. Heute starten die öffentlichen Führungen bei dem Wetter und das ist natürlich was ganz Wunderbares. Es ist herrlich, dass wir so viele Menschen einladen können. Ich habe gehört, viele, viele Führungen sind nahezu ausverkauft. Es ist fast schwierig, noch dabei sein zu können. Ich hatte am Wochenende, nein, die Hille schüttelt, alle können kommen, immer, ja. Genau, aber es gibt eben nur diese wenigen Karten, die dann sind natürlich alle willkommen. Ich hatte am Wochenende Lehrerausflug und es war eine wunderbare Gelegenheit, einzuladen, weil ich so unglaublich begeistert bin von dem, was geschaffen worden ist in unserem Ostergarten. Es erreichte uns heute Morgen aber auch die dringende Bitte um Gebet, weil die vielen, die dort geschafft haben und gemacht haben, einfach auch teilweise an eine Belastungsgrenze gekommen sind. Und es wäre so schade. Und deshalb, ich bin davon überzeugt, auch wenn ihr jetzt sitzen bleibt, dass das Gebet Gott erreicht. Und es ist auch ein Auftrag an jeden Einzelnen. Wenn ihr hier wieder weggeht, habt das im Herzen, für die Leute zu beten, die kommen, für die Leute, die dort dienen und Dienst getan haben. Aber ich möchte das jetzt einmal hier von vorne auch schon tun. Herr, ich danke dir so sehr, dass wir diesen Ostergarten wieder haben aufbauen können, dass wir wieder Menschen einladen können. Herr, diese ganze Werbung, dass das alles so viel Früchte trägt. Und wir bitten dich, dass jeder, der geht, beschenkt wird, dass er neugierig wird auf unsere Gemeinde vielleicht, aber vor allen Dingen auf dich, Herr, dass es wieder so ein Puzzleteilchen ist auf dem Weg zu dir, Herr, dass sich irgendwann zu einem großen Ganzen fügt, zu deiner Liebe. Ich bitte dich für alle, die dort ihren Dienst tun, die Gruppenbegleiter, die Könige, die Ordner, ich kann sie gar nicht alle aufzählen, und die vielen, die jetzt im Vorfeld das so wunderschön aufgebaut haben. Herr, du weißt um jeden Einzelnen, du weißt um Verletzungen, du weißt um das, was in den Familien los ist. Du weißt auch, dass wir unterschiedlich umgehen können mit dem, was uns belastet. Und du weißt vor allen Dingen aber, Herr, um die Freude, die jeder darüber in sich trägt, mitgewirkt zu haben. Ich bitte dich um den Segen für jeden Einzelnen, für die Zeit, die jetzt kommt, Herr, dass die Anfechtungen nachlassen und dass wir alle mit Freude diesen Ostergarten wieder feiern dürfen. Das rausstrahlt, wie glücklich wir sind, darüber zu dir zu gehören. Und dass es ansteckend wirkt für jeden, der kommt. Amen. Während der Ankündigungen seid ihr eingeladen, in weitere Körbchen nun zusammenzulegen. Geld einfach für die Belange unserer Gemeinde. Der Ostergarten, sei gesagt, der trägt sich eigentlich nahezu ganz selbst. Aber es gibt so vieles andere, wo Geld für nötig ist, und da bitte ich euch jetzt drum, dafür zusammenzulegen. Ihr habt alle das Gottesdienstblatt bekommen. Hinten drauf sind viele Einladungen, die ausgesprochen werden. Ich möchte nur zwei, drei herausgreifen. Das eine ist der internationale Abend in der nächsten Woche im Stern im Norden. Wer auch immer Zeit hat, ist eingeladen, dazu zu kommen. Es gibt ein wunderbares Essen. Das ist der Teil, den wir mitnehmen dürfen. Der Teil, den wir geben können, ist, dass wir der deutschen Sprache mächtig sind und die Geschwister, die dort ankommen, sich so unglaublich über Begegnung freuen. Wenn du also die Möglichkeit siehst, dort zu dienen, dann sei herzlich eingeladen. Die Männer, sie fahren auf ein Wochenende. Der Thilo Masur ist Ansprechpartner. Thilo, kannst du winken? Bist du hier? Er kann nicht winken, aber er ist dann vielleicht im Kindergottesdienst. Okay, das heißt, was gibt uns neue Kraft? Männer, ihr seid herzlich eingeladen, dort mitzufahren. Die Frauen sind auch eingeladen. Dazu darf die Judith Petersmann gerade eben zu mir kommen. Schnapp schnell das Mikro. Das ist irgendwie zwischen Apfel und Orange wieder mitgenommen worden.
Ja, genau. Da der Ostergarten ist, sind wir dieses Mal als Atempause nicht hier im Gemeindehaus, weil der Kegosaal ist ja belegt. Deswegen sind wir bei mir zu Hause. Herzliche Einladung an alle Frauen, kommenden Donnerstag um 7:30. Wir wollen einfach ein bisschen Zeit haben für Gemeinschaft. Wer Lust und Zeit hat, kann gerne auch noch einen kleinen Snack mitbringen. Aber ansonsten habe ich auch ein bisschen was da.
Danke dir. Das kannst du Rolf zurückgeben. Ja, alle weiteren Ankündigungen lest bitte einfach durch. Ihr seid eingeladen noch zu Gebet für euch ganz persönlich. Dort werden Menschen auf euch warten, die bereit sind, euch zuzuhören. Es bleibt ganz bei ihnen, was ihr ihnen erzählt, und es tut so gut, dort für sich beten zu lassen. Lasst euch ermutigen, dort Platz zu nehmen. Mitarbeiter stehen bereit, die sich auf euch freuen. Ihr alle freut euch vielleicht genauso wie ich morgens ganz praktisch jetzt auf eine Tasse Kaffee. Ich freue mich immer wieder, dass das Team das bereitstellt und dazu ist gleich Gelegenheit. Nehmt euch doch den Kernvers, wie Rolf das gesagt hat, mit. Vielleicht ist er auch Anlass noch zum Gespräch, dass wir das nicht einfach so hier lassen, sondern dass uns das weiter begleitet. Und weiter begleiten wird euch auch der Segen. Der Rolf guckt gerade. Und spricht uns jetzt den Segen.
Ja, wir stellen uns bitte hin zum Segen Gottes. Der Gott, auf den sich unsere Hoffnung gründet, erfülle euch in eurem Glauben mit aller Freude und allem Frieden, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer stärker und unerschütterlicher wird. Amen.
Amen. Ich wünsche euch allen einen wunderbaren Sonntag.